Ja, Amen.
Preis dem Herrn. Ich freue mich für heute Abend, die Gegenwart Gottes weiter feiern zu dürfen. Gott ist ein starker, mächtiger Gott. Und Angelika, ich glaube, du wirst uns erzählen, was Gott alles in deinem Leben getan hat. Heute Morgen hast du schon den Frauen mitgeteilt. Und jetzt sind auch einige andere, die heute Morgen nicht da waren, die wollen auch erfahren. Kann Gott was? Ist Gott was? Schafft Gott was? Die Menschen sind auf der Suche nach Gott. Und erzähl uns die Geschichte, deine Geschichte. Gott segne dich.
Danke.
Wir geben einen Applaus und heißen Angela herzlich willkommen.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. War heute Morgen, ja, durfte ich schon sprechen. Und ja, ich glaube, wir hatten eine gute Zeit. Ich darf auch sagen, dass ich mich wohlfühle hier. Das ist ja auch etwas, was ich immer wieder erleben darf. Ich durfte schon überall sprechen, im ganzen Raum Deutschland, überall und wo ich hinkomme. Ja, ist meine Heimat. Das ist schön, dass man sich in der Familie bewegen darf. Und ich möchte dir Danke sagen, Johannes, für die Einladung. Es ist eine Ehre für mich, einfach da zu sein und euch zu erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Wer ist heute Abend das erste Mal da jetzt und heute Morgen noch nicht da gewesen? Darf ich das vielleicht wissen? Sind einige da, die heute Morgen nicht da waren? Wunderbar. Schön, das freut mich. Dann möchte ich ganz kurz mich nochmal etwas vorstellen, dass die, die das heute Morgen nicht mitbekommen haben und gesehen haben. Und ich denke, also gerade von, dass wir die Bilder nochmal angucken können. Ja, was, wo so mein Leben sich abspielt, unser Leben. Und nebenbei werde ich so ein bisschen erzählen schon. Mein Name ist Angelika Arment. Ich bin seit 22 Jahren verheiratet mit meinem Mann Alois. Wir haben 2 Töchter. Die Diana, unsere Älteste, begleitet mich dieses Mal. Sie wird jetzt bald 21 in einem Monat. Die jüngere Tochter, die Eva, ist 18. Sie ist gerade mitten in, über den Büchern. Sie macht in ein paar Wochen Abitur. Diana ist in Basel in der Novartis und macht eine Ausbildung als Biologielaborantin. Und die Eva, die möchte gern so in Tourismus, in Tourismusmanagement, Eventment und so weiter in die Richtung gehen. Ich bin Sport- und Gymnastiklehrerin, habe ein Zentrum für Gesundheitssport, das ich immer noch leite mit einigen Stunden. Bin Rückenschullehrerin, ausgebildete Sportmasseurin und arbeite noch an einer Schule für Erziehungshilfe, wo Gott mich, das werde ich nachher vielleicht kurz erzählen, hingestellt hat, bei unserem Ort, wo sehr viele Kinder, Heimkinder da sind. Und da arbeite ich seit 6 Jahren. Gut. Dann möchten wir euch ganz kurz ein paar Bilder zeigen. Geht's? Geht noch einen Moment? Gut, bis das geht, dann möchte ich einfach, bevor ich anfange, noch ein kurzes Gebet sprechen. Danke, Vater, für alles, was du für uns tust. Und mir fällt so das Wort jetzt ein, du lässt die Sonne über Gut und Böse aufgehen. Wenn du nicht die Hand über dieser Welt hättest, dann weiß ich nicht, wie das aussehen würde hier. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir auch für diese Gnade, für diese Liebe, wie du für uns Menschen hast. Für jeden Einzelnen, egal wo er steht und was er tut. Und das ist wunderbar, was du für eine Geduld für uns hast, für uns Menschen, Herr. Ich danke dir, was du in unserem Leben, in meinem Leben getan hast, in jedem Leben von jedem Einzelnen, der hier ist, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Abend da bist, mich führst und mich leitest, Herr, mich wirklich die Worte sprechen lässt, die du willst, dass ich sie spreche, weil du die Herzen jedes Einzelnen hier kennst, Herr, und es soll jeder heute wirklich gesegnet werden, durch deine Worte, Herr, die ich sprechen darf, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, und ich möchte jeden, auf jeden einzelnen Frieden Gottes legen. Und ich danke dir jetzt auch, dass die Technik funktioniert. Doch, sie hat heute Morgen funktioniert, sie wird auch jetzt funktionieren. Da war schon was. Also wir sind gestern Abend vom südlichen Teil Deutschlands, vom Dreiländereck, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Basel ist sicher ein Begriff für euch, von Basel hierher geflogen, quer über Deutschland Wir wohnen also ganz im Süden Deutschlands, am südlichsten Rand des Schwarzwaldes. Vorher war es da, gell? Wir wohnen seit 18, die Eva wird, ja, seit 18 Jahren jetzt in Rickenbach, wo wir zu Hause sind. Das ist so ein Hochplateau über der Rheinebene, gerade an der Grenze zur Schweiz, und sind vor 4 Jahren umgezogen. Heute Morgen haben wir euch ein Bild gezeigt von einem wunderschönen Bauernhaus, und das ist wirklich ein Geschenk Gottes, jeden Tag, wo ich in diesem Haus leben darf, aufwachen darf, sein darf. Das ist für mich jedes Mal eine Freude, weil das war ein Kindheitstraum von mir immer, in einem Haus zu leben, wo die Pferde am Haus sind, wo ich Platz um mich rum habe. Ich bin kein Stadtmensch, ich habe das heute genossen in der Stadt. Früher konnte ich das nicht ertragen, so viele Menschenansammlungen. Das hat mich verrückt gemacht, einzukaufen und sowas, das konnte ich nicht ertragen. Ich habe heute zu Diana gesagt, und ich bin frei geworden davon, und ich kann auch das genießen, und wir dürfen das auch genießen. Aber ich fühle mich einfach wohl in unserem Bauernhaus, das wir vor 4 Jahren kaufen konnten, obwohl wir selber noch ein Haus hatten, das wir gebaut hatten vor 18 Jahren, das uns finanziell in eine ganz, ganz starke Krise gezogen hat. Aber Gott hat wirklich diesen Traum, den wir, als wir nach Rickenbach zogen, haben wir ein Bauernhaus gesucht, nicht gefunden, und dann haben wir gebaut, haben uns überreden lassen und sind da ganz, ganz arg in Schwierigkeiten gekommen. Wir hatten eine Baufirma, wo wir sich dann später herausgestellt hat, der Bauleiter, der damals diese Firma auch geleitet hat, der wird heute noch polizeilich gesucht, der hat uns fürchterlich einfach wirklich finanziell auch ruiniert zum Teil, und da leiden wir zum Teil heute noch daran. Aber Gott hat uns wirklich diesen Traum erfüllt, dass wir in diesem Haus leben dürfen, wo wir jetzt sind. Willst du noch nicht? Dann erzähle ich einfach noch ein bisschen weiter, bis das kommt. Gut. Ja? Okay. Also gut, dann geht's doch. Wunderbar. Okay. Gut, das ist mein Mann. Und ich habe heute Morgen auch gesagt, der Stamm in der Mitte, das ist die dritte Schnur in unserer Ehe, die wir neu entdecken durften, nachdem wir zu Jesus gefunden haben. In unserem Ehebund ist Gott der Dritte im Boot. Die Wurzel von meinem Mann und mir, mein Mann kommt aus dem Fränkischen, er wohnt ist aufgewachsen in der Nähe von Würzburg, also Marktbreit. Und ich bin aus dem tiefen Schwarzwald, aus Todtnau, in der Nähe von Feldberg, Freiburg, Titisee, vielleicht auch ein Begriff, das einige kennen, also ein richtiges Schwarzwaldmädel. Da sehen wir, wo Rickenbach liegt, Hotzenwald heißt dieser südliche Teil vom Schwarzwald. Ihr seht rechts den Bodensee und links dieses Rheinknie, das Grüne ist die Schweiz, dann ist links Frankreich, und genau da in der Ecke, wo der Pfeil ist Basel, Lörrach, und wir wohnen oben in Rickenbach auf 800 Meter Höhe. Und das sieht man auch gleich so ein bisschen, das ist ein Hochplateau mit einer wunderschönen Aussicht. Rickenbach, das ist so ungefähr 3500 Einwohner groß, sind lauter Streusiedlungen, und wir wohnen in dem Ortsteil Altenschwand und haben im Winter einen wunderschönen Blick auf die Alpen. Das hatten wir vor kurzem erst wieder, bei auch schönem Schnee und sehr, sehr kalt natürlich. Aber das hattet ihr, glaube ich, oben auch. Ja. Und das ist unser Traumhaus. Mit Badeweiher, mit viel großem Garten und mit viel Platz für unsere Tiere. Ah nee, das sind noch nicht die Tiere, das sind unsere Töchter. Okay, aber auch die haben viel Platz. Genau, also Pferde, wir sind beide, unsere beiden Töchter und ich sind begeisterte Reiter. Und wir haben 2 große Pferde, Diana und Eva sind bis vor 2 Jahren ungefähr noch Turniere geritten. Dann haben wir noch 2 kleine Ponys, die fehlen auf den Bildern noch. 2 Hunde, Katzen, Schildkröten, Mäuse, ja. Genau. Ja, okay, jetzt die Töchter. Die Eva, die Diana sitzt da vorne am Computer und rechts ist die Eva. 2 wunderbare und wunderhübsche Töchter. Findet ihr nicht auch, oder? Ja, schon, oder? Ja, gut, eben, aber das war nicht immer so unsere Geschichte. Sah nicht immer so toll aus. Und jetzt möchte ich so ein bisschen dazu kommen. Okay. Ich habe heute Morgen so ein bisschen erzählt, was, wie ich in die Esoterik hineinkam, dass da so mein Einfallstor oder meine Schwäche war. Ich habe als Kind eine große Sensibilität gehabt für übernatürliche Dinge, für das Geistige. Das hat mich fasziniert, das Übersinnliche. Habe viel mit Märchen mich befasst, hatte die Fähigkeit auch als Kind, diese Wesen, diese Geistwesen zu sehen. Ich habe mit ihnen gesprochen und dass das stimmt, das durfte ich auch erfahren, als ich mich in Jahre später, als ich tief in den Okkultismus kam, zur Reiki-Meisterin einweihen ließ. Dann, das geschieht so, dass die Meisterin mit einem bestimmten Ritual jemanden einweiht, bestimmte Worte oder Mantras über ihr spricht. Und ich hatte in dem Moment ein Bild und ich sah diese ganzen Wesen aus der Märchenwelt um mich herum und sah einen wunderschönen Engel vor mir stehen und er sagte, endlich bist du da. Dass dieses Bild, das ich da sah, kein Hirngespinst war, war der Beweis. Nach solchen Einweihungen tauscht man sich aus und die Reiki-Meisterin sagte zu mir, das und das habe ich gesehen und es war total gleich und konform mit dem, was ich gesehen hatte, ohne dass wir uns vorher irgendwie abgesprochen hatten. Also diese Wesen sind existent, das müssen wir einfach wissen, dass die geistige Welt existiert. Ich sage, das ist die reale Welt, weil die bleibt, weil diese Welt vergeht. Das ist nicht die reale Welt, die wir um uns herum sehen. Und darum ist es wichtig, dass wir uns mit dieser geistigen Welt auseinandersetzen, sie kennenlernen, vor allem die geistige Welt, die uns nicht gut gesonnen ist, weil die will uns ans Leben und will uns auch das ewige Leben einfach rauben. Und darum ist es wichtig, und das ist ja heute ein Thema, wo mir ganz, ja, was wichtig ist, dass wir lernen, wie geht es in der geistigen Welt zu und wie kann ich diesen Feind kennenlernen. Als ich mich bekehrt habe, war so ein Gebet, was ich zu Gott geschrien habe. Ich habe gesagt, ich habe kapiert, was der Feind in meinem Leben kaputt gemacht hat, was er mir geraubt hat und noch rauben wollte. Und ich habe gesagt, Herr, du musst mir zeigen, wie kann ich gegen diesen Satan ankämpfen? Wie kann ich gegen seine Dämonen kämpfen? Zeig mir seine Strategien, damit ich gegen ihn kämpfen kann. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Wenn ich dem Feind den Rücken zudrehe oder vielleicht so aussage, es gibt ihn ja gar nicht, da hat er schon gewonnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das müssen wir einfach wissen. Und wenn man aus dem Okkulten kommt und aus Esoterik, dann weiß man, dass die geistige Welt existiert, weil man sieht sie, man erlebt sie. Und das war etwas, was ich heute Morgen schon ein bisschen erzählt habe. Und ich möchte einfach nachher auch mein Buch ein bisschen vorlesen draus, das ist heute Abend auch das Thema. Wer da einfach mehr darüber wissen will, da nehme das Buch mit hinten, ich habe noch Exemplare. Und lest es und gebt es vor allem weiter an Menschen, die da drin hängen. Aber ich sage auch nachher noch, das ist nicht nur ein Buch für Esoteriker. Nach meiner Bekehrung, also meine Bekehrung, das erlebt jeder Christ anders. Meine war nicht himmelhoch, jauchzend, super toll, es ist alles in Ordnung. Das war es überhaupt nicht. Als ich bei dem Terry aus dem Haus ging, da war ich so fast von leer. Ich war vorher schon kaputt und eigentlich habe ich gesagt, so, jetzt kannst du erst recht eigentlich die Kugel geben. Ich war einfach K.O., ich war fertig, ich war leer. Ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich noch machen sollte. Aber irgendwas in mir drin, und ich konnte damals es noch nicht definieren, ich wusste nicht, dass ich jetzt den Heiligen Geist in mir habe, der mich führt, leitet und lehrt. Etwas hat mich nach Hause getrieben, hat mich dazu getrieben und veranlasst, dass ich sämtliches esoterisches Material verbrannt habe. Nicht entsorgt, sondern verbrannt habe. Es ist wichtig, dass esoterisches Material wirklich vernichtet wird, damit es nicht nochmal in andere Hände gelangt. Und ich war sehr radikal. Ich habe wirklich alles rausgeschmissen, wo ich irgendwie nur die Ahnung oder den Verdacht hatte, dass es eventuell okkult sein könnte. Ich habe radikal aufgeräumt. Es war für meine Familie nicht sehr einfach. Und weil ich einfach wusste, nein, ich will damit aber auch gar nichts mehr zu tun haben. Und ich bin auch nach Hause noch am gleichen Tag von meiner Bekehrung und habe sämtliche Seminare, die ich geleitet hatte, sämtliche Referenten, die ich hatte, und ich hatte eine Reihe davon. Ich hatte viel Erfolg in meinem ganzen Bereich, wo ich esoterische Themen und so weiter angeboten habe. Innerhalb von meinem Zentrum für Gesundheitssport habe ich an dem gleichen Tag angerufen und habe gesagt, nein, ich mache nichts mehr. Wie habe ich das begründet? Ich stand da wie, ja, wusste eigentlich nicht, ich habe jetzt Jesus gefunden oder ich weiß es nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich habe auf jeden Fall gesagt, ich höre auf. Und ich weiß es nicht mehr richtig. Und die haben mich für blöd erklärt. Die haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, die spinnt. Und ich habe wirklich alles gestoppt. Ich wusste nicht warum. Später habe ich in der Bibel gelesen, dass man das so machen soll. Und ich habe nicht gewusst, was es heißt, ein Christ zu sein. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ich bin ja katholisch aufgewachsen, getauft und überhaupt. Wusste nicht den Unterschied. Ich wusste nicht, was es heißt, ein wirklicher Nachfolger Jesus zu sein. Was das heißt, dass das auch einen Preis kostet, die Nachfolge Jesus. Ja, und ich musste auch lernen, dass es nicht, wenn ich jetzt Christ werde und mein Leben Jesus gebe, dass dann alles Freude, Friede, Eierkuchen ist. Das ist es nicht. Wir sind immer noch im Feindesland, da werde ich nachher noch dazukommen. Und jeden Tag, wie ich heute Morgen auch gesagt habe, da steht, wenn ich aufstehe, dann steht auch einer auf und hat einfach wirklich die Absicht, mich umzubringen. Das muss ich wissen. Ich bin im Auge des Satans ein Riesenfeind. Wir Christen sind alle Feinde für den Satan. Und er versucht gerade die Christen einfach wirklich umzubringen. Das habe ich wirklich auch nach meiner Taufe wirklich erfahren müssen. Ich habe wirklich die Dämonen gesehen, die vorher wunderschön als Engel des Lichts mir erschienen ist. Den habe ich dann wirklich gesehen, wie der aussieht mit seiner Fratze. Und das war dann wirklich nicht mehr schön. Aber ich durfte lernen, dass Jesus Sieger ist. Und habe ich lernen dürfen, dass wir kämpfen können im Sieg. Wie habe ich das gelernt? Ich habe wirklich die Esoterik und so weiter, ja alles Mögliche an Lehren und so weiter gehört, angewendet, selbst ausprobiert und so weiter. Und dann habe ich gesagt so, Gott, wenn du funktionierst, wenn du stimmst, dann will ich die Antworten von dir persönlich. Von die Menschen, die haben mir schon so viel Quatsch erzählt, ich will's von dir hören. Und so bin ich wirklich hingegangen. Ich habe angefangen zu lesen in der Bibel jeden Tag und ich habe Gott wirklich Fragen gestellt. Ich wusste ja nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Was darf ich denn noch tun? Wie kann ich denn noch eine Entspannung in meiner Gymnastik anbieten, wo ich bis jetzt lauter fernöstliche Gedankengut reingebracht habe? Wie mache ich überhaupt noch eine Gymnastik? Ich habe eine Tanzgruppe gehabt, mit auch wo unsere Töchter dabei waren. Ja, darf ich überhaupt noch tanzen? Und so weiter. Ich habe dann einfach gelernt, dass wir Gott loben sollen mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Sein und ihn lieben sollen, auch mit unserem Körper und mit unserem Tanz. Und habe dann diese Kindertanzgruppe in eine Lobpreistanzgruppe umfunktioniert und habe dann an Straßenevangelisationen einfach Tänze aufgeführt, mit Flaggen, mit allem Möglichen. Und Gott hat mir Antworten gegeben. Ich habe Antworten gefunden zum Teil, wirklich Reiki, warum ich das nicht machen soll. Ich habe alle Antworten hier drin nach und nach in diesem Buch gefunden, ohne dass Menschen mich gelehrt haben. Der Heilige Geist hat mich gelehrt. Und so konnte ich es auch annehmen. Und so Schritt für Schritt, es hat lange gedauert, bis ich wirklich frei war. Und ich habe heute Morgen auch einen Satz gesagt, wo ich gestern Abend im Flugzeug noch im Buch gelesen habe. Es geht nicht die Frage, sind wir glücklich? Sondern zuerst müssen wir fragen, sind wir frei? Sind wir frei? Und wenn ich frei bin, dann kommt alles andere. Und es hat eine Weile gedauert. Ich hatte viele Mächte gerufen. Ich hatte mit vielen Praktiken mich beschäftigt. Und bis ich diese Geister wieder losgeworden bin, das hat eine Weile gedauert. Das hat Jahre gedauert. Weil die gehen nicht freiwillig. Die kommen zwar ohne Einladung, aber sie gehen nicht freiwillig. Und es dauert ein bisschen, bis man das los ist. Und es ist auch nicht so, dass man einfach als Esoteriker oder ich glaube jeder, je nachdem, würde das nicht verkraften, wenn er sofort von allem freigesetzt werden würde. Wir würden das seelisch und so überhaupt gar nicht annehmen können, weil wir müssen ja auch bereit sein. Erstmal muss ich was erkennen, dass es falsch ist, dann kann ich es auch wirklich vor Gott bringen und bereuen und Buße tun und umkehren. Und das braucht je nachdem eine Weile, weil wir sind ja alle so Sturköpfe und sehen ja nicht immer alles so schnell ein. Aber Gott hat ja Zeit. Und er ist geduldig, Gott sei Dank. Ich durfte dann wirklich so nach und nach hat Gott mich auch in den Rednerdienst berufen, relativ schnell nach meiner Bekehrung. Und ich war wirklich, wir waren jedes Jahr unterwegs und durfte Zeugnis geben. Ich war im ERF, in dem Medialog, in dem Werk in der Schweiz, dem Medienwerk www.wunderheute, wo auch Zeugnisse im Internet einfach auch abgerufen werden können und angeschaut werden können. Ich wurde werde unterstützt von einem Missionswerk in Konstanz, Stimme des Glaubens, die meine Kassette aufgenommen haben und so weiter und so weiter. Und dann kam eben eigentlich das Buch dazu. Und da möchte ich heute einfach darauf eingehen. Beim Büchertisch, meine Tochter wird nachher da sein, es sind noch Bücher da. Ich habe keine Bücher mehr, keine CDs mehr, möchte es gerade sagen, von Rolf Nussbaumer, die sehr, sehr wertvoll ist. Habe aber jetzt ich lege das alles hier rüber. Darf ich das da drauflegen, Flügel? Da sind die Prospekte von der Schule für christlich-ganzheitliche Heilverfahren in der Schweiz. Der Rolf kommt aus der Schweiz, Rolf Nussbaumer. Es ist ein Zweig von Campus für Christus in der Schweiz. Und das gibt's jetzt seit einem Jahr, eineinhalb in Bad Liebenzell auch die Ausbildung zur christlichen, ganzheitlichen Naturheilkunde. Nehmt euch das mit und da könnt ihr auch vielleicht euch dann die CD nochmal vielleicht bestellen und wenn nicht, dann vielleicht kann ich euch da weiterhelfen. Dann habe ich hier kopiert, ich habe jetzt die ganzen Sachen gefunden, die waren zwar in dem Koffer draußen, aber irgendwie haben sie sich versteckt. Und eine Bücherliste mit zum Thema Esoterik, ich habe diese Bücher alle gelesen und sie sind eine große Hilfestellung, um einfach etwas aus diesem Sumpf, etwas mehr Erkenntnis zu erreichen. Und hier sind, das tue ich nachher auch nochmal die Folie zeigen, die Themen, mit denen ich mich befasst habe, die esoterisch oder kult sind oder je nachdem davon beeinflusst sind. Das könnt ihr euch nachher gerne alles mitnehmen. Gut. Ja, das Buch. Wie ist das Buch entstanden? Also ich habe nie gedacht, dass ich ein Buch schreibe. Ich sage auch jetzt noch, ich kann es eigentlich nicht. Aber bei Gott ist nichts unmöglich und der Heilige Geist ist ein großer Helfer. Wo ich viel unterwegs war, bin ich immer wieder angesprochen worden, kann man das denn alles irgendwie nachlesen? Und so weiter. Und ach, dann habe ich mir das so schon so überlegt, ob das, ja, dran gedacht, ja, schreibe ich das mal auf. Dann kam ist die CD aufgenommen worden und dachte, ja, das sollte doch eigentlich reichen. Aber irgendwie doch nicht. Und ich habe das dann wirklich bewegt vor Gott, über 3 Jahre lang, weil ich ganz klar gesagt habe, Herr, ich schreibe kein Buch, ich schreibe gar nichts, ich tue überhaupt nichts, wenn du mir nicht ganz klar sagst, dass du das willst. Ich rühre keinen Stift an. Also Stift, ich setze mich nicht an den Computer, fange an zu schreiben, wenn ich nicht hundertprozentig weiß, dass Gott das will. Weil es soll nicht mein Werk sein, es soll sein Werk sein. Und so habe ich das so in meinem Herzen bewegt und klar, man darf ja dann auch Schritte tun, um zu prüfen. Ich bin auch so jemand, wo immer gern so ein Deal macht mit Gott und mit ihm sowas aushandelt, um auch zu wissen, ja, ihn prüft, so wie mit diesem Vlies, dass ich Gott auch verstehen kann, was er will von mir. Und ich habe dann im Jahr 2005 ein Buch gelesen vom Daniel Hari, Du bist der Stellvertreter auf Erden. Und das ist so ein kleines Büchlein, da ist ein Spiegel vorne dran und das ist auch etwas, was wir uns als Christen, das Buch hat mich sehr, sehr fasziniert, als Christen bewusst sein müssen. Wir sind nicht einfach Christen, wir sind Stellvertreter Gottes auf Erden. Wir sind Königskinder. Ja? Wir sind Königskinder. Ja, leben wir das auch? So manchmal laufen wir nicht gerade wie Königskinder rum und ja, so, das müssen wir manchmal noch ganz schön dran arbeiten. Also manchmal denke ich, oh Gott, nee, also wie ich mich manchmal benehme, ich weiß nicht, ob das so genauso königlich ist. Okay, ja, da sind wir, glaube ich, alle noch unterwegs und brauchen Gottes Hilfe. In diesem Buch war ein Aufruf von einem Autor aus der Schweiz, einem Urs-Heinz Nägeli, und der hat gesagt, wer sein Zeugnis aufschreiben möchte, der soll sich melden bei mir und dann ja, sehen wir weiter. Das habe ich gemacht, ich habe mein Zeugnis so ganz kurz zusammengefasst, mein Bericht, habe ihm das geschickt per Internet, per E-Mail, und dann ist über 3 Jahre ein Kontakt entstanden, immer wieder hin und her und irgendwie war da auch nicht so richtig draus. Und 2007 haben wir uns dann aufgerafft, mein Mann und ich, und haben ihn besucht, haben das mal so ein bisschen mehr detailliert, so ein bisschen, ja, uns beschnuppert und so weiter. Und dann 2008 war dann der zweite Besuch bei ihm. Und dann sagte mir ganz konkret, wie das so, wie man, ich hatte ja keine Ahnung, wie schreibt man ein Buch, was muss man denn dann machen und so. Und dann sagte er mir, ja, also er würde das Buch für mich schreiben. Ich habe auch schon Bücher von ihm gelesen. Und das würde so und so viel Geld kosten, so und so viel Franken. Wups, hallo, okay, ja, habe ich nicht. Und dann haben wir einen Deal gemacht mit Gott, dann haben wir gesagt, gut, okay, 3 Monate lang beten wir zu Gott und wollen ein klares Zeichen. Er, mein Mann und ich. 3 Monate. August, September, Oktober 08. Und eines Morgens in den Sommerferien saß ich morgens in meiner stillen Zeit und habe gesagt, Herr, gib mir ein Zeichen. Was soll das mit dem Buch? Soll ich wirklich anfangen zu schreiben? Gib mir ein Zeichen. Eine Sekunde später klingelt das Telefon, ruft eine Frau an aus einer Buchhandlung an der holländischen Grenze. Und sie sagt, Frau Amend, ich habe hier eine Kundin im Laden, die hat ihre Sendung im ERF gesehen und sie fragt, wo ist das Buch? Also ich dachte, okay, gut, ich habe es ihr dann erzählt und die hat gesagt, wow, sowas habe ich noch nie erlebt, dass Gott mich benutzt, um, ja, also gut, aber ich habe es immer noch nicht geglaubt. Ich bin dann zu Brüdern und Schwestern gegangen, wo ich weiß, die hören Gott, da habe ich Vertrauen dazu, denen kann ich wirklich das, was sie hören, auch wissen, es kommt von Gott, beten lassen für mich, und es kam immer ein Ja. Es kam sogar, warum hast du noch nicht angefangen? Und dann habe ich mich also wirklich hingesetzt und angefangen zu schreiben. Habe mir vorgenommen, das relativ schnell über die Bühne zu bringen. Ich habe mir vorgenommen, in 3 Monaten ist das Buch fertig. Weil ich wusste auch, Gott hat gesagt, es geht schnell. Und dann habe ich mich hingesetzt. Ich habe im November 08 begonnen und wollte natürlich in 3 Monaten fertig sein. Das hatte nicht ganz hingehauen. Als ich anfing, das Buch zu schreiben, begann ein Riesenkampf um mich herum. Ich kam in eine Krise nach der anderen. Ich bekam Streit mit meiner Mutter. Ich habe euch am Morgen erzählt, meine Mutter ist letztes Jahr vor 2 Jahren gestorben. Und daraufhin bekam ich einen fürchterlichen Streit mit meinen Brüdern. Und der hat da angefangen. Es ging leider, wie es oft so geht, ums Geld. Und dann haben wir, ja, es gab Autounfälle in unserer Familie, bekam dann an dem Weihnachtsabend, genau am Heiligabend, einen Brief von meinem ältesten Bruder, seitenlang Anklage, Verurteilung. Das war ein fürchterliches Weihnachten für mich. Dann ein paar Wochen drauf starb eins von unserer Ponys, ganz tragisch, und ich saß wirklich im Januar am Küchentisch am Morgen und ich habe gesagt, nein Gott, ich mache nicht mehr weiter. Ich will nicht mehr. Der Preis, den du von mir verlangst, der ist mir zu hoch. Die Bibel lag neben mir und ich hörte, wie Gott zu mir sagt, schlag sie auf und lies drin. Ich habe gesagt, nee, ich will nicht. Ich will heute von dir überhaupt nichts hören. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich habe keine Lust mehr. Und Gott sagte mir immer wieder, lies, schlag das Buch auf und lies. Und ich habe gesagt, es reicht mir eigentlich. Und ich war gehorsam und ich habe das Buch aufgeschlagen und ich habe aufgeschlagen Römer 8, 18. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Ja, das hat gesessen, ich bin auf die Knie und ich habe Gott um Vergebung gebeten und habe gesagt, ja, okay, gut, ich schreibe weiter. Es war nochmal für mich so ein neuer Entschluss, nochmal eine neue Entscheidung. Und ich denke, dass wir als Christen das nicht nur einmal machen müssen in unserem Leben, uns wirklich für das Leben, für die Nachfolge mit Jesus zu entscheiden. Es war für mich nochmal ein neues, ja, okay, Herr, ich bin gehorsam, ich folge dir nach. Pfingsten 09 war das Manuskript fertig. Und dann war so, ja, ich hatte das Manuskript fertig, es so einige Anfragen an verschiedene Verlage scheiterten. Mit dem Urs-Heinz Nägele habe ich gesagt, ich schreibe das Buch, aber ich habe das Geld nicht und ich habe von Gott gehört, ich soll einfach anfangen. Es wird sich schon irgendwie werden Türen aufgehen. Also habe ich ihm das auch gesagt und war halt dann ganz eigentlich auf mich alleine angestellt, so ungefähr. Und dann war Funkstille. Das Manuskript war fertig. Dann dachte ich, jetzt habe ich falsch gehört. Oder ich dachte, okay, gut, Gott wollte, dass ich das alles aufschreibe, damit ich mich mit meiner Vergangenheit aussöhne. Das ist auch ganz ein wichtiges Thema, dass wir unsere Vergangenheit auch anschauen. Und dachte, okay, dann war es das halt. Dann hatten wir im Oktober 09 einen Sprecher eingeladen. Mein Mann und ich leiten ja das Chapter, die Vereinigung für Christen im Beruf, im Waldshut. Und da haben wir den Andreas Lange eingeladen. Du kennst ihn? Nein? Er hat noch gesagt, ich soll Grüße ausrichten vom Medialog, www.wunderheute. Andreas Lange. Da haben wir eingeladen, er musste einspringen für einen Chapter-Sprecher, der abgesagt hatte. Und er kam und ich hatte irgendwie den Eindruck, ich muss ihm von diesem Buch erzählen. Oder besser gesagt, von dem Manuskript. Und dann sagte er, okay, gut, Angelika, ich denke, ich gebe dir 3 Adressen. Er hat mir eine Adresse gegeben von einer Medienarbeit in der Schweiz, dann vom Asaf Kreuzlingen und vom Brunnen Verlag Basel. Ganz lieb und nett habe ich die Manuskripte hingeschickt. Und in der Zeit hat Gott auch ganz auf eine wunderbare Weise mir eine Lektorin an die Seite gestellt, und zwar vom Josua-Dienst. Christoph und Uta Hesselbart sind vielleicht ein Begriff für euch. Die wohnen 10 Minuten von uns weg. Und da arbeitet eine Frau, die bis jetzt immer in der Küche, Küchendienst gemacht hat, und Gott hat ihr gesagt, du sollst jetzt wirklich anfangen zu lektorieren. Das war immer ihr Herzenswunsch. Und dann habe ich sie kennengelernt und sie hat mein Buch lektoriert, auf wirklich super schnell und super gut. Und dann habe ich das lektorierte Manuskript nochmal verschickt und ein paar Tage später kam die Ansage vom Brunnenverlag, sie hätten Interesse daran. Und kurz vor Weihnachten 09 kam dann das Okay vom Brunnenverlag, ja, wir verlegen Ihr Buch. Das war für mich, ich kann es nicht beschreiben, ich hätte Luftsprünge machen können. Nicht, weil jetzt das Buch rauskommt, sondern das war für mich so ein Ja, ganz persönlich von Gott für mich. Ganz persönlich. Ich habe einfach gewusst, so Gott ist für mich und mit mir. Das war also so, ja, ich habe mich so, so gefreut. Und dann kam das Buch am 8.8.10 raus. Nicht am 8., also an unserem 22. Hochzeitstag. Ich habe euch ja morgen erzählt, wir haben am 8.8. geheiratet in Schweden. Und an dem Tag kam es heraus. Das wusste ich aber nicht, das habe ich erst am Montag erfahren. Das war ein Wochenende. Mein Mann hatte mich eingeladen in die Schweiz zu einem Wanderwochenende. Es war ein fürchterliches Wochenende. Wir hatten wirklich nur Regen und ich hatte plötzlich so Schmerzen in meinen Füßen wieder, ich kam etwas von ganz früher zurück und ich wusste nicht warum und ich konnte fast nicht mehr laufen und am Montag habe ich erfahren, dass das Buch rausgekommen ist. Dann ist mir einiges klar geworden. Und dann in dem Moment, wo ich wusste, es ist das Buch auf dem Markt, dann ist mir irgendwie ganz schön das Herz in die Hose gerutscht. Dann dachte ich, wow, jetzt ja, Bekanntheitsgrad ist noch mehr und das ist nicht immer so das Problem eigentlich, aber was ich dann merkte, ich sage so, das ist eine andere Verantwortung, wo ich jetzt habe, in die Gott mich jetzt hineingezogen hat. Ich habe hier meine Biografie aufgeschrieben, ich habe mein Leben hier auf offenbart. Und manche Menschen, die mir schreiben und E-Mails oder mich anrufen, die wissen mehr über mich, wie ich über sie. In unserem kleinen Ort, keine Ahnung, wer mein Buch gelesen hat, und die Leute beobachten einen. Und dann muss ich schon gucken, wenn ich die Kassiererin anschnauze, wenn es mir zu lange geht. Und ja, lebe ich wirklich das, was ich hier schreibe und was ich hier vorne erzähle? Also, wuff, ja, das ist dann, das ist eine andere Stufe. Das ist mir dann ganz schön bewusst worden. Und ja, dann ist auch bewusst worden, was geschieht jetzt weiter? Und Brunnenverlag hat es verlegt, das kommt ja Deutschland, Schweiz und Österreich heraus und hat natürlich auch die ganze Publikation übernommen. Und dadurch, dass ich sehr viel vorher schon unterwegs war, wurde das, also Gott hat es einfach publiziert. Es kam sofort ins Amazon rein, im Internet, über Christen im Beruf. Unsere Vereinigung ist natürlich das verbreitet worden. Also es war irgendwie wunderbar. Und Gott hat einfach dann auch wirklich so einen Zeitplan. Das Buch war draußen und ich las zufällig in unserer örtlichen Zeitung, obwohl ich also samstags eigentlich nie Zeit habe zum Zeitung lesen, aber an dem Samstag habe ich reingeguckt und sah eine kleine Annonce, wo es heißt, Buchmesse der Autoren im Kreis Waldshut sollen sich melden, es wird eine Buchmesse durchgeführt von weltlichen Autoren. Und ich habe mich gemeldet und ich habe gedacht, jetzt schicke ich das Buch hin und denke, wenn die das liest, die lädt mich nie ein. Und die haben mich eingeladen und so hatte ich 7 Wochenenden, jetzt bis vor Weihnachten, 7 Wochenenden im ganzen Kreis Waldshut, war ich mit einer Buchmesse, die organisiert worden ist von einem Kulturnetz bei uns, unterwegs und durfte in weltlichen Buchmessen mein Buch präsentieren. Das war also wirklich super. Und jetzt ist es dieses Buch ist, was ich sagen will, ist eine Botschaft. Warum? Was ist das für ein Kampf, der da um meine Seele stattgefunden hat? Die zweite Frage, was in diesem Buch, darum habe ich gesagt, das ist nicht nur ein Buch für Esoteriker. Was machen Krisen mit mir? Was machen Krisen mit uns? Wir gehen alle mal durch Krisen. Und wie gehe ich mit Krisen um und wie überstehe ich sie? Und dann, was habe ich persönlich für eine Entscheidung getroffen und welche Wende kam dadurch in mein Leben? Und jetzt möchte ich einfach mal ein bisschen querlesen. Und da bin ich so dankbar für die Leiterin dieser Buchmesse, die mittlerweile, das weiß ich jetzt, wenn sie vorher noch nicht bekehrt war, spätestens nach dieser Buchmesse ist sie bekehrt. Sie hat mein Buch gelesen. Und sie war dann meine Mentorin. Sie hat mir gezeigt und gelehrt, wie stelle ich ein Buch vor? Ich hatte doch keine Ahnung. Wie lese ich quer in ein Buch? Also ich bin da so dankbar für die Margret, die mir so vieles in diesen 7 Wochenenden gelehrt hat. Gut, ich fange einfach aus diesem Buch zu lesen und werde nachher dann dazu was sagen. Der Teufel besucht mich. In den Märchenbüchern kamen nicht nur schöne und gute Charaktere vor, sondern auch furchterregende Figuren. Ich war vielleicht 6 Jahre alt, da bekam ich Besuch von einer dieser Gestalten. Mein Kinderbett stand damals noch im Schlafzimmer meiner Eltern und dieses befand sich ganz am Ende des Hauses. Es war schon spät und ich lag alleine in meinem Bett. Ich weiß nicht mehr, ob ich schon eingeschlafen war. Plötzlich ging die Tür auf und eine Gestalt aus dem Märchenbuch kam herein. Es war der Teufel in der Form eines Ziegenbocks, wie er früher ja oft dargestellt wurde. Die Gestalt näherte sich geradewegs meinem Kinderbett. Ich schrie, aber keiner hörte mich. Ich versteckte mich unter der Bettdecke und was danach geschah, ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Vielleicht bin ich in Ohnmacht gefallen, ich weiß es nicht mehr. Solche Erfahrungen machte ich später, als ich tief in Esoterik und Okkultismus verstrickt war, noch öfter mit unterschiedlicher Qualität. Endlich hatte ich auch Zugang erhalten zu diesen Geheimnissen, das meine Kollegin umgab. Und unsere Freundschaft bekam eine neue Qualität. So dachte ich nicht lange nach, als sie mir anbot, mich mit Reiki zu behandeln. Probleme hatte ich ja reichlich. Dass ich diese Behandlung nicht als angenehm empfand, war natürlich leicht zu erklären. Wahrscheinlich hatte ich irgendwelche gestörten Energiebahnen. Und vielleicht gab es ja auch noch ein Karma aus einem früheren Leben, das durch diese Behandlung wieder in Erinnerung gerufen wurde. Während der Behandlung begann ich zu frieren, wie noch nie zuvor. Die Kälte ging mir durch Mark und Bein und erst Stunden nach der Behandlung besserte sich dieser Zustand langsam. Jahre später sollte ich diese unnatürliche Kälte noch einmal in einem viel größeren Ausmaß erleben. Mir war damals absolut klar, worauf ich mich da eingelassen hatte. Was immer es war, es nahm mich schleichend mehr und mehr gefangen und wollte mich sukzessiv zerstören. Einige Jahre später, habe ich heute Morgen auch erzählt, machte ich selbst die Ausbildung zur Reiki-Lehrerin. In kürzester Zeit, habe es selbst angewendet, habe es weitergegeben, habe es gelehrt. Die beiden Meisterinnen waren ziemlich aufgeregt. Sie hatten bemerkt, dass da etwas nicht nach Plan lief. Sie spürten, dass ich nicht mehr zurückkommen wollte und hatten alle Hände voll zu tun, das zu verhindern. Erst später, in weiteren Meditationen, wurde mir klar, dass ich mich in einer lebensbedrohlichen Situation befunden hatte. Da war immer die Rede von einem Silberstreifen, durch den man offensichtlich immer verbunden war mit der sichtbaren Welt, wenn man sich in diese andere Welt hineinbegab. Dieser Silberstreifen oder Silberband dürfte nie durchtrennt werden. Geschah das doch, konnte es passieren, dass man nicht mehr zurückkam. Man betrat dann das Reich des Todes. Auch die Bibel spricht von einer silbernen Schnur, die zerreißen kann, im Prediger 12,6. Also ich bin da aus meinem Körper während dieser tiefen Behandlung im Reiki von zwei Reiki-Meisterinnen, und da läuft Power, bin ich aus meinem Körper ausgetreten. Und ich wollte nicht mehr zurück. Highway to Hell. Dass ich mit meinem Tun und Denken schon sehr auf dem Highway to Hell, der Schnellstraße zur Hölle, unterwegs war, wurde mir erst gegen Jahresende bewusst. Bis dahin schien mir mein Weg, den ich nicht gehen wollte und der mir scheinbar vorherbestimmt war, ganz klar und in Ordnung zu sein. Jetzt aber war ich zunehmend irgendwie verunsichert und verwirrt. Ich konnte kein klares Ziel mehr erkennen. Meine depressiven Zustände nahmen zu, die Selbstmordgedanken mehrten sich. Der Abgrund, den ich im Traum gesehen hatte, wurde von Tag zu Tag realer. Ich war wie gefangen und gleichzeitig fühlte ich mich getrieben von einer starken inneren Unruhe, die ich aber nicht greifen und der ich vor allem nicht mehr Herr werden konnte. Wer hatte nun die Oberhand im Kampf um meine Seele? So saß ich eines Montagsmorgens im Oktober in der Junggesellenbude von Thierry Kopp. Er wohnte in der Nähe von Basel, war Franzose und ist nicht Pastor, sondern Evangelist. Aber das spielte für mich keine Rolle, denn den Unterschied kannte ich damals sowieso nicht. Er wusste von mir auch nur meinen Namen und dass ich Reiki-Lehrerin war. Ohne große Umschweife kam er gleich zum Thema. Zwei Sätze, sagte er zu mir. Angelika, wenn du auf diesem Weg weitermachst, gehst du direkt in die Hölle. Ich kann dir den Weg in den Himmel zeigen mit Jesus Christus. Gut, das also nur so ein kleiner Ausschnitt aus meinem Buch. Und ich bitte euch wirklich, lest es, gebt es weiter. Und was ich da einfach in meinem Buch erlebt habe, das waren verschiedene Krisen. Ich habe beschrieben in diesem Buch, durch welche Krisen ich gegangen bin. Ich habe heute Morgen von der Ehekrise gesprochen, die wir hatten als Ehepaar, wie die auch entstanden ist und wie ich einfach versucht habe, diese Krisen einfach zu lösen. Und zu lösen war meistens gar nicht möglich, aber irgendwie, ja, diese Schmerzen, diese seelischen Schmerzen, die mich oft am Rand der Verzweiflung gebracht haben, irgendwie zu übertünchen. Und da sind wir Menschen ja wirkliche Künstler drin. dass wir Schmerzen, Verletzungen, die wir in unserer Jugend, in unserer Kindheit erfahren haben, und ich nehme jetzt diese Freiheit heraus und sage, es ist niemand hier im Raum, der nie verletzt worden ist. Wir haben alle Verletzungen irgendwo bekommen von anderen Menschen, Enttäuschungen und so weiter, oder Vorstellungen oder Wünsche, die nicht in Erfüllung gegangen sind, oder sonst irgendwelche berufliche Ziele oder egal. Wir haben alle unsere Enttäuschungen und Verletzungen. Jeder Einzelne auf seinem Lebensweg. Und wir lernen, es ist auch oft, wenn Kinder wirklich zum Beispiel auch missbraucht werden. Ich habe jahrelang jetzt mit Kindern gearbeitet, die diese Situationen leider erleben mussten. Die bauen eine Schutzmauer um sich herum. Die decken das zu durch das Vergessen, weil sonst könnten sie gar nicht überleben. Das ist auch ein Schutzmechanismus, der Gott sei Dank irgendwo auch da ist, weil sonst würden wir nicht überleben. Aber wenn durch unser Leben hindurch sammelt sich ja immer mehr und mehr Verletzungen an. Und irgendwann können wir es auch nicht mehr aushalten, je nachdem. Und wir müssen irgendwann mal jemanden ranlassen an diese Verletzungen. Und ich sage, der Einzige, der diese Verletzungen in unserem Leben, egal wie schwer sie sind, wie tief sie sind, und das ist auch nicht zu beurteilen und zu bewerten, nur Jesus Christus kann sie heilen. Niemand anders. Die Psychologen kommen an ihre Grenzen irgendwann. Da gibt's Medikamente, da gibt's Behandlungen und so weiter. Und es wird alles nur zugedeckt, aber die Ursache wird nicht gefunden. Jesus Christus ist derjenige, der uns heilen kann. Aber auch als Christ muss ich wirklich auch mich wirklich dazu überwinden, manche Dinge auch anschauen zu lassen von Gott. Das ist für mich so dieser, ich habe gesagt, es hat lange Jahre gedauert, bis ich frei geworden bin. Ich sage immer, wir sind wie so eine Zwiebel. Und Gott tut einfach immer so eine Schicht wegnehmen, dann kommt die nächste Schicht, wo Verletzungen sind und so weiter und so fort, bis er wirklich an die ganz tiefen Dinge, verborgenen Dinge, die wir manchmal ja gar nicht mehr selber wissen, wo uns aber einfach auch der Heilige Geist dann zeigt, um die heilen zu lassen. Und da möchte ich allen von euch Mut machen, lasst Gott wirklich in jeden Winkel eures Herzens hineinschauen. Oder wie es heißt so manchmal, die Leichen im Keller wirklich rausfinden lassen. Und ich habe wirklich unsagt durch diese Situationen, die ich erlebt habe in meinem Leben, es gibt sicher Menschen, die haben mehr erlebt, mehr Leid erlebt, aber das, um das geht's nicht. Schmerz ist nicht, hat nichts mit Wertung zu tun. Es tut einfach weh. Und ich habe viele unsagbare Schmerzen durchlitten in verschiedenen Situationen, die ich im Buch geschildert habe. Ich habe körperliche Schmerzen erlitten, seelische, die mich oft an den Rand der Verzweiflung gebracht haben. Wut, Ängste, Zorn, Gedanken des Todes. Und solche Gedanken können einem zu einem Amoklauf wirklich führen, wirklich zum Zerstören. Und darum kann ich jeden Amokläufer wirklich verstehen, was in dem abgeht. Und dazu kommt, dass man dann Gedanken hat, die nicht von Gott kommen, die einem dazu treiben, wirklich das Werk zu vollenden, sich zu zerstören und je nachdem auch noch andere mit in den Tod zu reißen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Und manchmal habe ich mir gedacht, vielleicht sind solche qualvollen Momente, die wir jeder von uns kennt, oder voll tief in die Seele hineingehen, so ein Vorgeschmack der Hölle. Da habe ich ein Wort gefunden in der Offenbarung 20, Vers 10. Der Teufel, der sie verführt hatte, wurde nun auch in den See von Feuer und Schwefel geworfen, zu dem Tier und dem Lügenpropheten. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleben. Und ich habe einfach auch gemerkt, in dieser Bibelstelle, die ich euch heute Morgen gezeigt habe, das habe ich da so erfahren, dass ich in diesem Moment, obwohl ich es nicht wusste und auch nicht ausdrücken konnte, ich habe gespürt, das will ich nicht. Ich will nicht diese ewigen Qualen erleiden. Auch nicht schon hier auf dieser Erde. Und Jesus Christus ist dafür gestorben, dass wir das nicht müssen und herauskommen. Das Problem ist einfach in solchen Momenten, wo wir solche Krisen durchmachen, da zweifeln wir an Gott. Wo bist du, Gott? Wo warst denn du? Warum lässt du das zu? Und da in diesen Momenten scheint Gott unheimlich weit weg. Ich habe solche Momente erlebt, wo ich noch nicht gläubig war, sehr viel, aber auch als ich schon gläubig war. Und ja, wie gehe ich jetzt eben um mit solchen Krisen und wie überstehe ich sie? Und da habe ich zwei Seiten jetzt einfach kennengelernt. Ich habe das eine Leben, wo ich diese Krisen versucht habe zu meistern ohne Gott. Und ich habe jetzt erfahren in den letzten Jahren, wie ich Krisen meistern kann mit Gott. Früher habe ich aus eigener Kraft versucht, Krisen und schwere Situationen zu meistern. Ich habe ja auch gedacht, ich kann alles, ich habe alles im Griff. Ich war oft allein, schon als kleines Kind und als Jugendliche war ich sehr viel alleine. Und ich fand oft keinen Halt in meiner Familie. Auch nicht bei meinem Mann. Wenn wir als Ehepaar in Krisen kamen, war ich, obwohl ich einen Mann an der Seite hatte, einfach allein. Und da bin ich fast auch zerbrochen daran. Es hat mir einfach das Gegenüber gefehlt. Es hat mir als Kind das Gegenüber gefehlt, wo ich Fragen hatte zu diesen geistigen Eindrücken, die ich damals schon hatte. Ich konnte nicht damit umgehen. Und darum ging es auch in die falsche Richtung. Und ich hatte einfach auch kein Gegenüber in unserer Ehe, von meinem Mann her. Und dann, nach dem Eingreifen Jesus in mein Leben, sind die Krisen nicht weggeblieben. Wir werden immer noch nicht von Krisen verschont. Mit Sicherheit nicht. Und ich denke, das könnt ihr unterstreichen. Aber mit Jesus weiß ich besser, mit diesen Krisen umzugehen. Oder besser gesagt, ich habe jemand, der mir hilft, durch diese Krisen durchzukommen, sie auszuhalten. Wir sollen ja auch ausharren. Und das ist etwas, was ich lernen musste in meinem Leben. Ich bin ein total ungeduldiger Mensch. Und wie es so schön heißt, wenn ich irgendwelche Wünsche hatte oder irgendwas wollte, dann war ich so, dass ich sage, ja, also am besten gestern schon. Und manchmal habe ich am Anfang auch zu Gott gebeten, wer kennt mich? Ich habe gesagt, also Herr, aber bitte mach schnell, ja. Am besten gleich. Und ich denke, das ja, haben wir so ein bisschen an uns. So das Warten, das ist nicht so die Größe von uns Menschen manchmal. Und das Ausharren, das müssen wir ganz schön lernen. Ja, und das durfte ich auch lernen und bin aber immer noch dabei. Aber diesen Beistand, den Jesus ja uns auch versprochen hat, den haben wir als Christen. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch einen Beistand da und das ist der Heilige Geist. Und den können wir in Anspruch nehmen. Ja, und dann habe ich auch lernen dürfen, Vergebung annehmen zu dürfen. Einfach auch wenn in Krisen hineinkommen, wo auch Verletzungen kommen von anderen Menschen, dass ich das einfach anders sehen kann. Dass ich auch wirklich auch weiß, ich kämpfe auch nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten in den Lüften. Und es geht nicht um die Menschen. Und das ist etwas, was ich auch sehr, sehr viel lernen muss, dass ich lerne, dass Gott mir hilft, die Menschen mit seinen Augen zu sehen. Manchmal ist es so krass, gell? Da begegnet dir irgendjemand, den kannst du auch wirklich nicht ausstehen. Und ich muss sagen, oh Gott, Jesus liebt den auch. Und, ja. Und, ja. Und manchmal sage ich, oh Gott, Herr, ich kann den nicht lieben, aber liebst du ihn halt, aber hilf mir einfach dabei. Ja, und wie ich heute Morgen so schön gesagt habe, wir fallen immer wieder und wir haben immer wieder unsere Tiefen und unsere tiefen Täler und Fallen und Gott, das finde ich so schön immer wieder. Wenn ich falle, Gott hebt mich auf und er schickt mich nicht zurück, sondern er lässt mich hier weiterlaufen. Das ist einfach wunderbar, wie unser Vater da einfach ist. Und ich habe auch eine Hoffnung. Also früher waren die Krisen so, ich weiß nicht, ob ihr dieses kennt, so diese Verzweiflung, einfach keinen Ausweg zu sehen, wo wirklich alles über dir zusammenfällt und das habe ich nicht mehr. Ich kann wirklich zu Gott gehen und zu ihm alles sagen und er gibt mir Hoffnung. Das ist etwas, was man, ich kann es irgendwie auch gar nicht beschreiben, das muss man einfach erfahren dürfen. Und was dürfen wir erfahren, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben? Und die habe ich damals getroffen. Und ich habe euch vorher schon erzählt, wie das war bei meiner Bekehrung. Die war nicht himmelhoch jauchzend. Aber in mir hat der Heilige Geist angefangen zu wirken. Und das ist etwas Wunderbares. Das habe ich auch nicht verdient, aber er tut's einfach. Und ich habe lernen dürfen, das zu hören auf den Heiligen Geist wirklich, wie redet Gott zu mir? Und das hat ja unterschiedliche Facetten. Er redet durchs Wort zu mir, er redet durch Bilder oder Visionen, durch Träume zu mir, er redet durch Menschen zu mir. Gott benutzt Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Auch da kann er zu mir reden oder durch seine Schöpfung. Ja, da gibt es so viele Facetten, wie Gott zu uns reden kann. Und da müssen wir uns auch nicht festlegen oder ein Muster ausarbeiten, sondern ich denke, sonst tun wir Gott einfach in ein Schema pressen und das ist es, glaube ich, nicht. Ich habe in dieser, nach meiner Bekehrung oder auch während meiner Bekehrung ganz klar erkannt, dass ich mich mit dunklen Mächten eingelassen hatte. Und da möchte ich nochmal euch eine Bibelstelle vorlesen, die mir ganz, auch die, wo ich auch Antwort bekommen habe, weil ich habe wirklich nicht verstanden, warum ist denn das alles falsch, was ich gemacht habe. Und da steht im 5. Moses 18, Vers 10 bis 12. Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Ich habe Totengeister befragt in der Methode von Hellinger in der Familienaufstellung. Da werden Toten befragt. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ist okay? Ich möchte euch erzählen, was ich da... Okay, ich möchte euch erzählen, was ich da erleben, jetzt sage ich so durfte, sonst könnte ich es euch nicht erzählen. Familienaufstelle nach Hellinger, das ist ein anerkannter Psychologe, ich denke einige kennen ihn, und wo einfach so nach, er hat ein Schema herausgearbeitet, wo man in einer Familie, wenn jetzt jemand mit einem Anliegen kommt, diese Familie stellt. Der das Anliegen bringt, ist dabei oder kann einfach, mehr, oder ist nicht einmal dabei, zusehen. Und Fremde stellen einfach diese Familien, Vater, Mutter oder je nachdem. Und Hellinger hatte ein System geistig aufgetragen bekommen oder gesagt bekommen, diktiert bekommen, wie diese Stellungen sein müssen, wie man es verändert, um bestimmte Dinge wahrnehmen zu können. Und das funktioniert wirklich. Und das ist einfach auch ein Beweis, dass diese geistige Welt funktioniert. Ich habe sie erlebt. Ich habe an einer Familienaufstellung teilgenommen. Ich habe diese Seminare, die ich bei mir angeboten habe, diese als so für mich auch als Fortbildungen gleich genommen. Ich dachte, toll, ich habe die Fortbildung im Haus. Muss nicht immer was zahlen dafür, sondern ich habe die Seminare ausgeschrieben und ich habe sie gefüllt. Die Nachfrage ist groß und so hatte ich das im eigenen Haus. Wir hatten da eine Familiensituation gestellt. Es war eine Familie, die im Zweiten Weltkrieg ihren Sohn mit 17 Jahren verloren hatte. Und ich sollte diesen Sohn stillen. Und die Familie ist durch diesen Schicksalsschlag einfach total fast zerbrochen. Ich stellte mich auf diesen Punkt, wo diese Seminarleiterin mich hinstellte, und in dem Moment, als ich mich an diesen Punkt stellte, wurde es mir total komisch. Mir wurde schlecht, ich konnte fast nicht mehr stehen, und die Seminarleiterin kam auf mich zu und sagte, Angelika, du bist ja kreidebleich, was ist los? Und ich sagte, du, ich hab's Gefühl, ich flieg gleich um. Und dann habe ich halt gesagt, dann leg dich halt hin. Und in dem Moment, wo ich mich hinlegte, spürte ich und sah ich, wie dieser junge Mann gestorben ist. Ich habe einen fürchterlichen Schmerz im Genick gespürt und ich wusste, der ist ja erschlagen worden. Und es wurde mir auch dann von den Familienangehörigen bestätigt. Der Mann war schon tot. Ja, das war für mich, was hier da steht, Totenbefragung, Geister befragen. Und was ich auch gemacht habe, ich konnte Menschen die Zukunft voraussagen, das hatte ich in den Reiki-Seminaren und so weiter auch gelernt und diese Fähigkeit hatte ich einfach erlangt. Ich habe von meiner Reiki-Meisterin das große Lob bekommen, du bist ein gutes Medium. Also ich hatte einen guten Zugang zur geistigen Welt. Ja, ich habe mich eben, als in diesem Moment, wo der Terry mich gefragt hat, habe ich ganz klar mich entschieden zwischen Hölle und Himmel. Zwischen Leben und Tod. Und dieser Kampf um meine Seele war wirklich ein Kampf um Leben und Tod. Es gibt ja zwei Tode, also mein körperlicher Tod und auch mein geistiger Tod. Der geistige Tod ist, wenn wir wirklich in der Hölle landen. Der Satan will zerstören, das ist sein Ziel auf dieser Welt. Er will alle Menschen zu sich mit in die Hölle reißen, weil er weiß ganz genau, dass er im Feuersee landen wird. Und da will er so viel wie möglich Menschen mit runterreißen. Und ihm ist jedes Mittel recht. Wirklich jedes Mittel recht. Er kommt fromm daher, er kommt ganz lieb und nett daher, er kommt angenehm daher. Wenn ich in die ganzen Entspannungstechnik und so weiter und Yoga denke, er zieht alle Facetten nur, um zu zerstören. Und ich hätte diesen Kampf verloren, wenn Gott nicht um meine Seele gekämpft hätte. Gott kämpft um jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber es ist einfach so, dass ich mit diesem Kampf, der in meinem Leben bis zu meinem 49. Lebensjahr stattgefunden hat, nicht ohne Verletzungen herausgegangen bin. Und ich merke einfach auch durch das Schreiben dieses Buches hat Gott viel in mir geheilt. Und es hat mir auch dazu einfach wirklich geholfen. Ich habe wirklich in vielen Dingen noch Vergebung aussprechen können und erkennen können und habe Frieden bekommen in vielen, vielen Dingen. Was ich vor heute Morgen so gesagt habe, diese Freiheit, die möchte ich nochmal anders beleuchten. Früher dachte ich, ich bin auch frei, aber früher lag ich unter den Zwängen, diese Rituale durchführen zu müssen, diese Meditationsrituale und das muss ich noch tun und das muss ich noch machen und dieses Medium muss ich noch befragen und diese Engelkarte muss ich noch ziehen und dieses Krafttier muss ich noch anbeten, ach und was weiß ich alles. Und ich habe erst hinterher gemerkt, in welchen Ketten ich hing, was mich da alles wirklich beschäftigt hat auch und gefangen genommen hat. Ich musste Werke tun, um in diese spirituellen Höhen zu kommen. Und das ist ja auch das, was ich heute Morgen gesagt habe. Nicht nur in diesen fernöstlichen Techniken sind diese spirituellen Rituale notwendig. Das lebt uns jede Religion vor. Dass wir Werke tun müssen, um vor Gott vielleicht Gefallen zu erreichen und vor dieser Gottheit bestehen zu können. In manchen Religionen machen die Menschen das, um die Götter zu besänftigen und so weiter. Und oft ist es ja so, dass so das Christentum so rüberkommt, als wenn ich da nichts, dass ich da keine Freiheit hätte. Und ich denke, das ist so ein Knackpunkt, dass ich auch mal weiß, was heißt eigentlich Freiheit. Und wenn ich wirklich die Liebe Gottes in mir habe, dann steht auch in seinem Wort, dann halte ich seine Gebote. Dann braucht es keinen Druck, sondern es geht gar nicht mehr anders. Ja, also ich will es frei einschränken, klar geht's. Wir haben ja immer noch unseren Willen, aber es ist anders. Ja, dann macht es mir Freude. Also ich sage einfach, ja, Wie soll ich denn das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, überhaupt, ich kann doch gar nichts tun, um ihm gerecht zu werden oder das gerecht, das kann ich doch gar nicht. Das Einzige, was ich tun kann, ist ihm dankbar sein, ihn lieben und ihm gehorchen und auch herauszufinden, was hat er denn für einen genialen Plan für mein Leben? Das hatte ich auch nie begriffen. Dass Gott für jeden Menschen einen genialen Plan hat fürs Leben. Und das ist ja auch in meinem Leben. Mein Leben war vor meiner Bekehrung sicher nicht langweilig. Also bestimmt nicht, aber jetzt hat es eine andere Dimension. Und vor allem ist es ein anderer Friede in meinem Herzen. Früher war das Getriebensein da und jetzt habe ich Freude am Herzen und verstehe, was es auch heißt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und dass ich auch meine Fröhlichkeit zurückbekommen habe. Und eben diesen Frieden zu haben, also ja, dass ich bin gefragt worden, was ist der Unterschied zu früher und jetzt, dass ich Frieden habe. Dass ich zufrieden bin. Und ja, Freude in meinem Leben und ausgeglichen. Und da möchte ich noch zu dieser Freude am Herrn, ist meine Stärke, möchte ich noch so eine kleine Episode erzählen. Ich hatte eine Tante, die lebt übrigens noch, aber sie ist dement, sie ist schon 101 Jahre alt. Sie war gutgläubig katholisch und hat mir immer Karten geschickt mit schönen Sprüchen drauf. Und sie hat mir eine Karte geschrieben oder geschickt und die habe ich, irgendwie weiß auch nicht warum, das hat mich einfach angesprochen. Überall, ich bin viel in meinem Leben umgezogen, hat mich überall hin diese Karte begleitet. Ich habe sie immer wieder irgendwo mit dem Reißnagel an die Wand gepinnt. Und da drauf stand, der Teufel hat Angst vor fröhlichen Menschen. Und irgendwann hatte ich diese Karte weggeworfen, weil die einfach so zerflattert war. Und mir ist die Freude dann wirklich auch, als ich in die Esoterik hereinrutschte, immer tiefer, wirklich gestohlen worden, wirklich geklaut worden. Und das ist jetzt etwas, was ich mir immer noch mehr lernen müssen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke und das steht nicht einfach nur so da drin in der Bibel, sondern wenn ich fähig bin, wenn es mir wirklich ganz schlimm geht und ich denke, da müssen wir alle daran festhalten und lernen, auch wenn ich tief unten bin, die Fähigkeit habe, ihm Satan ins Gesicht zu lachen. Dann denke, dann wird er echt grün im Gesicht und haut ab. Er kann es nicht ausstehen, wenn wir uns freuen am Herrn. Das macht ihn fertig. Ja. Gut. Ja, jetzt was möchte ich jetzt einfach, ich weiß nicht, ob Menschen da sind, die noch nicht sich für Jesus Christus entschieden haben. Ich frage jetzt einfach ganz, ist jemand hier, der Jesus Christus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat? Gut, das ist wunderbar. Ich möchte trotzdem das weitergeben, was ich auf dem Herzen habe. Um einfach auch, wie ich heute Morgen gesagt habe, es ist wichtig, dass wir über diese ganzen Themen, die ich heute Morgen behandelt habe, Bescheid weiß, um Menschen, die euch begegnen, die im Okkulten sind, argumentieren zu können, warum das nicht gut ist. Oft steht man da und weiß halt, die Schrecklehrerin, aber wie erkläre ich denn der jetzt, dass das nicht gut ist und was steckt dahinter und was weiß ich, da sind wir oft überfordert und darum müsst ihr euch schlau machen. Ja, das habe ich vorher gesagt, wir müssen den Feind kennen, damit ich gegen ihn kämpfen kann. Und das gehört auch dazu. Und ich muss auch argumentieren können, warum eine Notwendigkeit für alle Menschen, die noch nicht Jesus Christus kennen, ihnen vermitteln zu können, warum sie diesen Schritt machen müssen. Es ist jedes Mal anders. Bei mir war es ganz anders, bei meinem Mann, da hat Gott eine sanftere Tour gefahren, er hätte es so radikal, wie es ich erlebt hat, nicht vertragen. Aber ganz wichtig ist einfach, dass wir wissen, dass diese Entscheidung wichtig ist, dass wir einen Machtwechsel brauchen. Ich denke, das ist so eine Schwierigkeit, wo viele Menschen in einfach nicht verstehen, wenn ich zum Beispiel davon anfange zu erzählen, dass es Satan gibt, dann sagen, ach, was, es gibt doch keinen Satan. Ich meine, wenn wir uns umgucken und das Böse in der Welt sehen, es wird immer schwieriger oder nimmt zu, dann muss ich fragen, ja, woher kommt das denn? Und die Bibel sagt es ganz klar, wo es herkommt. Und da möchte ich aber, denke ich, auch unterscheiden. In der Bibel steht, aus unserem Herzen kommt nichts Gutes. Keiner von uns ist gut. Aus dem Herzen kommt Ehebruch und so weiter und alles, was in der Bibel aufgeführt wird. Also ich muss auch sagen, wir dürfen nicht alles nur auf den Satan schieben. Wir haben die Entscheidung selber, können sie selber treffen. Aber der Satan ist derjenige, der das ganz schön hilft, dass wir das auch tun. Ja, der ist sehr daran interessiert. Und wir sind im Machtbereich des Satans. Und denke, das wissen wir, aber wir können das auch ganz klar in der Bibel auch nachlesen. Im Johannesevangelium gibt es da einige Stellen davon, wo wir ganz wissen, wer der Herrscher dieser Welt ist. Jetzt kommt es zum Urteil über diese Welt. Jetzt wird der Satan, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. Im Johannes 12, Vers 31, das ist eine Stelle, wo ganz klar bezeugt wird, wo es klar, wir wissen es, dass Satan der Herrscher dieser Welt ist, der Fürst dieser Welt. Und als ich so in der Bibel gelesen habe, ist mir auch eine Bibelstelle so krass eingefahren. Und klar, ich kann die nicht gerade jedem jetzt einfach wirklich an den Kopf werfen. Aber das habe ich wirklich am Anfang nicht verstehen können. Was im Johannesevangelium steht, 8, Vers 44. Denn ihr seid Kinder des Teufels und deshalb handelt ihr so, wie es eurem Vater gefällt. Der war schon von Anfang an ein Mörder und ein Feind der Wahrheit. Die Lüge gehört zu seinem Wesen, denn er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater jeder Lüge. Und das zu verstehen, dass dieser Machtwechsel so notwendig ist für Menschen, die Jesus noch nicht in ihrem Leben haben, das möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr das wisst. Das heißt, wir sollen brennen für die Verlorenen. Und dass es euch klar wird, wie ich an diesen Krisen, diese Schmerzen, diese Qualen, die ich erlebt habe. Wenn ihr euch nur mal vorstellt, dass Menschen, die Jesus nicht kennen und in die Hölle kommen, dass die nur so einen Teil davon erleben müssen auf Ewigkeit, da muss ich doch losrennen und sagen, hey Leute, dass es einem klar wird, wenn jemandem, wir stehen irgendwann vor Jesus und er sagt, warum hast du es ihm nicht erzählt? Warum hast du ihm nicht erzählt? Deinem Nachbarn, der Kassiererin oder keine Ahnung was? Und ich möchte euch einfach bitten, darüber nachzudenken. Diesen Aufruf von Jesus wirklich ernst zu nehmen. Geht hinaus in die Welt, verkündet mein Wort, heilt Kranke und treibt Dämonen aus. Ihr habt die Autorität, ihr habt den gleichen Geist. Weil die Menschen, die an euch jeden Tag vorbeigehen und Jesus noch nicht kennen, die gehen in die Hölle. Ich hatte kurz nach meiner Bekehrung das Buch gelesen von Benny Hinn. Egal, was man jetzt auch über ihn denkt und wie umstritten er auch ist. Aber dieses Buch, das ich gelesen habe, war gut oder ist gut. Guten Morgen, Heiliger Geist, heißt es. Und da beschreibt er seine Geschichte, wie er sich geweigert hat, wo Gott ihn auf die Bühne geschickt hat, ans Mikrofon, um zu predigen. Und er hat gesagt, ich kann nicht predigen, ich stottere. Ich will das nicht, ich tue das nicht. Er hat sich geweigert. Dann hat Gott ihm eine Vision gegeben und er hat gesehen, wie Tausende von Menschen in einen Abgrund von Feuer stürzen. Und er hat gesagt, wenn du nicht gehorsam bist, dann bist du verantwortlich, wie jeden Einzelnen darunter stürzt. Und das ist mir so eingefahren, das ist mir so, ich war, wie wenn ich dieses Bild vor mir sehe. Und ja, ich bitte euch einfach, dass er darüber einfach nachdenkt, was ist eure Aufgabe, wo will Gott euch haben, was ist der Plan eures Lebens, den Gott für euch wirklich hat. Sucht ihn wirklich, versucht ihn rauszubekommen. Und ich sage euch, es ist einfach, das gibt auch diesen Frieden. Und diese Freude dann, wenn ich weiß, ich bin zum richtigen Moment am richtigen Platz. Ich möchte nochmal auch jetzt anbieten, noch eine Fragezeit. Und würde ich bitten, Diana, dass du nochmal diese Themen an die Wand wirfst. Wo noch da noch Fragen sind. Und möchte dann einfach auch nachher noch beten. Und bin auch noch da für Fragen und für Gebet. Und, aber ihr habt ja auch, kann man es lesen? Ist zu klein? Ist noch zu klein. Aber ihr habt ja auch untereinander die Möglichkeit, füreinander zu beten. Wenn auch in der nächsten Zeit vielleicht Dinge euch noch einfallen. Es ist eine sehr, sehr lange Liste und ich habe heute Morgen auch gesagt, es sind sicher Dinge, die einem oder dem anderen aufstoßen. Jedes Mal, wenn ich so diese Liste aufhänge, dann merke ich, manchmal habe ich so das Gefühl, so jetzt gehe ich dann lieber. Und weil da Dinge da drin sind, die man nicht so ganz ein... Kann man es jetzt lesen? Geht's hinter auch? Nein? Sonst lese ich es vor. Moment, vielleicht kriegt sie es auch noch größer hin. Ja, aber dann kannst du ja ein wenig hoch und runter schieben vielleicht, oder? Geht es? Ich lese es trotzdem mal vor. Gut. Ich habe diese, kurz nach meiner Bekehrung, hat Gott so einiges verlangt von mir. Das eine war, diese Liste zu schreiben, und das andere, was er auch von mir verlangt hat, so nach einem halben Jahr, ich bin Lehrerin, ich bin Pädagogin, und ich habe als Lehrer eine Verantwortung für das, was ich weitergebe und was ich lehre. Und da hat Gott zu mir gesagt, lad alle ein, denen du diese Irrlehren weitergegeben hast, und bitte sie öffentlich um Vergebung. Und es war nicht einfach für mich. Ich habe eine Einladung gemacht, ganz neutral, ohne irgendwelche christliche Elemente drin. Ich habe ihr einfach geschrieben, Esoterik, Auswirkungen auf mein Leben, und habe mein altes Logo verwendet mit einem indianischen Kraftzeichen. Und es sind sehr viele Referenten gekommen, es sind sehr viele gekommen, die meine Kurse besucht haben und Seminare, und ich stand da vorne, und ich bin jetzt wirklich nicht jemand, wo es nicht gewohnt ist, auch durch meinen Beruf langlehrig schon, dass ich vor Menschen stehen kann und frei reden kann. Aber da bin ich gestanden und ich habe gezittert, ich konnte nicht mehr sprechen, es war ganz schlimm. Ich habe mein kurzes Zeugnis gegeben, und es sind Menschen aufgestanden und haben mich beschimpft und sind rausgegangen und alles. Aber ich war gehorsam, ich habe diesen Menschen wirklich gesagt, es tut mir leid, dass ich diese Irrlehre weitergegeben habe. Dann habe ich diese Liste aufgeschrieben und festgestellt, es ist mir immer mehr und mehr eingefallen, was ich gelesen, gemacht habe, und es wurde mein Herz immer schwerer und schwerer, und ich bin immer mehr auf die Knie vor Gott, weil ich gemerkt habe, mit all diesem Zeug habe ich Gott einfach betrübt, rebelliert gegen ihn. Okay. Ich lese es mal vor. Affirmation. Und was, ich habe auch in dieser, ich lese es jetzt mal, aber kurz noch, in dieser Bücherliste, da ist ein Buch drin, drauf, das heißt Die unerfüllte Suche, da sind auch hinten drin viele Esoterik, Die unerfüllte Suche, das ist das erste Buch auf diesem Zettel von Daniel Gerber, das ist ein sehr wertvolles Buch, das hat mir am Anfang sehr geholfen, um etwas klar zu sehen, und da stehen so diese ganzen Begriffe drin auch und was das einfach bedeutet. Dann Akupunktur, Amulette, Animismus, Anthroposophie, Aromatherapie, Astrallehre, Astrologie, Atemtherapien, Rebirthing, das ist die Steigerung davon, Auralehre, Aurasoma, autogenes Training, Ayurveda, Bachblüten, Biorhythmen, Chakralehre, Channeling, chinesische Astrologie, Kraniosakraltherapie, Edelsteintherapie, Elementenlehre, Engelkult, Fantasiereisen, Farbenlehre, Feng Shui, Feldenkreisfernheilungen, 5 Tibeter, Fußreflexzonenmassage, Geistheilung, Graphologie mit Halloween, klar, da kommen wir ja auch in Berührung, Hildegard von Bingen, da hatten wir heute Morgen die Diskussion, Homöopathie, das ist auch immer eine Diskussion, aber da wirft Diskussionen auf, Horoskope, indianische Mythologie, Kabbala, Kahuna, Kinesiologie, Kirian, Fotografie, Kundalini, Magie, Weise, Mandalas, Mantras, Meditationen, fernöstliche Medienbefragung, Meridianlehre, Mondlehre, also diese Mondkalender und so weiter, Pendeln, Wünschelrouten gehen, Reiki, Schamanismus, Schüsslersalze, Seancen, Shiatsu am Pferd habe ich in Ausbildung gemacht, Spiritismus allgemein, klar, zählt vieles mit rein. Lichtarbeit würde ich da noch dazu schreiben, traditionelle chinesische Medizin, Vegetarismus, und da muss ich jetzt klar sagen, dass das klar ist, ich meine da diesen wirklich okkult, esoterisch gedachten Vegetarismus, nicht wenn ich jetzt keine Lust habe, auf Fleisch zu essen oder aus gesundheitlichen Gründen Fleisch nicht vertrage, dann ist das nicht den Vegetarismus, den ich da meine, sondern wenn ich Tiefenmeditation, wenn ich als Esoteriker in höhere geistige Stufen kommen will, dann verzichtet man auf Fleisch, weil wenn ich auf Fleisch verzichte, heißt es, bin ich empfänglicher für Nachrichten aus der geistigen Welt. Ja, also das ist der Hintergrund von diesem Vegetarismus, um da auf Fleisch um feinstofflicher zu werden, heißt es so schön im Jargon. Dann Yin-Yang-Lehre und Yoga. Es ist eine lange Liste. Und ich kann euch eins sagen, diese Liste ist noch nicht vollständig. Ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht beim Peter Winzeler, das ist ein anerkannter Prophet. Er nennt sich zwar nicht selber so, in der Schweiz, der selber im Okkultismus war, und er hat selber auch gesagt, du, diese Liste ist nicht vollständig. Er hat mir selber seine Liste gegeben und er sagt, da werden noch viele mehr dazukommen, auch in den nächsten Jahren oder nächsten Zeit, weil da einfach immer wieder Neues aufkommt und boomt und ja, immer wieder neue Dinge dazukommen. Gut. Okay, sind Fragen. Okay, kann man vielleicht das Mikrofon durchgeben, dass man die Fragen auch, ihr nehmt ja, glaube ich, wieder auf. Ja.
So, wer hat eine Frage?
Gerade hier vorne.
Ja.
Ich hatte eine Frage jetzt zu den Schüsslersalzen.
Ja, gut. Also Schüsslersalze sind eigentlich von der Methode her genau die gleiche Herstellung, die gleiche geistige Herstellung oder geistige Hintergrund wie Homöopathie. Die Schüsslersalze werden genauso geschüttelt und verdünnt, dezimiert. Das einzige Unterschied ist, dass die Homöopathie sich auf die Pflanzenstoffe und auch tierische Stoffe und so weiter ausweitet. Aber bei den Schüsslersalzen, der Dr. Schüssler hat einfach seine Lehre darauf basiert, dass er sagt, Krankheiten des Menschen entstehen durch Mangel von Mineralstoffen. Hat er ja auf der einen Seite auch irgendwo recht, aber er übernimmt dann auch den Anspruch, dass man, wenn man diese Schüsslersalze nimmt, geheilt werden kann, dass die heilende Kräfte haben und sie werden dezimiert. Also das hat er übernommen von der Homöopathie vom Hahnemann. Und drum sind die eben genauso okkult. Hahnemann, Homöopathie ist okkulter Ursprung.
Noch ja? Irgendeine Frage?
Ja, die werden, also die werden das nicht hergestellt, sondern diese Mineralien, die werden, damit man sie binden kann, werden sie mit Milchzucker oder mit Kartoffelmehl gebunden. So wie die Globulis mit Zucker gebunden werden, damit sie eine Substanz geben. Aber deswegen sind sie trotzdem nicht in Ordnung.
Ja. So, noch irgendeine Frage?
Aber das gilt doch nur, sobald ich mich zu einem Sklaven irgendeiner Methode mache, oder?
Nochmal, das habe ich nicht verstanden.
Das gilt doch nur, sobald ich mich zu einem Sklaven irgendeiner Methode mache.
Sie waren heute Morgen nicht da? Ja. Diana, warte, jetzt habe ich die Liste irgendwo. Gut. Ich habe eben...
Kann ich noch was sagen? Weil sonst kommen wir doch wieder dahin. Man erwähnt ein Wort von dieser Liste.
Ja.
Und die Christen sagen... Weg mit dir. Also, das ist da auch nicht normal.
Wie weg mit dir? Mit wem meinen Sie dann weg mit dir?
Na, man erwähnt einfach nur eins dieser Worte.
Ja.
Und man wird sofort in eine Schublade gesteckt.
Nee, das hat ja nichts mit der Person zu tun. Also ich verurteile jemand, der ja Reiki-Meister ist oder Reiki macht oder jemand, der Homöopathie betreibt, den verurteile ich doch nicht. Ich verurteile die Methode. Es geht doch nicht um den Menschen. Ich habe ja als Christ die Verantwortung, diesen Menschen zu sagen, wenn du das weitermachst, landest du in der Hölle. Weil die Methode okkult ist und da kommen wir nicht dran rum. Die Tatsache ist einfach so. Und wir haben heute Morgen dann eine Folie gehabt, das haben wir heute Morgen auch, die Frage war auch schon da heute Morgen. Ja, klar. Aber es geht ja nicht darum, dass ich, wenn ein Hahnemann war, ein Freimaurer, er war ein Satanist, und den Geist kann ich doch nicht mehr umändern. Wir hatten heute Morgen so dieses Thema, ich habe diese Frage, bekomme ich sehr oft, dass wir oft nicht begreifen, dass diese Geist, hast du die Liste noch da von dir selber? Von dem Überbau. Ja, das auch, genau. Dass wir begreifen müssen, dass diese geistige Welt existiert und dass es geistige Gesetze gibt, die hat auch Gott geschaffen und die verändert er jetzt nicht nur, weil es vielleicht uns vielleicht einfacher wäre. Er lässt diese geistigen, ja, komme ich gerade dazu. Er lässt diese geistigen Prinzipien einfach wirklich stehen. Das heißt, wenn ein Hahnemann war ein Feind Jesus, er hat das Evangelium abgelehnt und hat sich an fernöstliche Lehren gehängt und die auch in seine Philosophien hineingebracht. Und dieses geistige Gedankengut, diese Philosophie, die bleibt erhalten. Geist stirbt nicht. Und ich habe heute Morgen das krasse Beispiel einfach in die Frauen gestellt. Wer von Ihnen glaubt denn, dass der nationalsozialistische Geist nicht mehr wirkt? Er wirkt, oder? Ja, er ist mit Hitler nicht gestorben. Das ist die Antwort darauf. Ich kann dieses geistige Gedankengut nicht einfach wegtun, nur weil ich es denn haben will. Das geht nicht. Und darum muss ich mich halt vorher fernhalten von diesen Dingen. Gott warnt in der Bibel davor, dass wir uns in diesen Sphären nicht bewegen sollen. Und er weiß warum. Aber wie wir Menschen, ja, soll denn Gott gesagt haben? Das ist so diese Ursünde von Adam und Eva. Ja? Ach nee, ich probier's doch mal. Genau. Also in dieser CD, die leider morgen schon verkauft wurde oder alle weg sind, von der ich auch vom Rolf Nussbaumer die ganzen Unterlagen immer verwenden darf. Er hat wirklich ein detailliertes über alle Themen. Ich lese sie nachher mal vor, was da drauf ist. Ihr könnt sie euch besorgen oder ich kann sie euch noch besorgen. Wirklich alle diese Methoden, auch die ich da aufgeführt habe. Das ist ja das Tolle, dass ich diese Dinge gespürt habe, so wie ich es heute Morgen gesagt habe, dass das nicht in Ordnung ist und ich wusste gar nichts. Ich bin vorne gestanden, als ich ganz am Anfang Vorträge gehalten habe und habe gesagt, Homöopathie ist okkult. Die Leute sind auf mich los. Ob Christen oder Nicht-Christen. Und ich hatte keine Antwort. Also ich hatte keine Erklärung. Und dann habe ich gesagt, Gott, nee, so geht's nicht, so kannst du mich nicht. Ja, und dann hat er mir wirklich Menschen an die Seite gestellt. Und ich habe im Rolf einen Mentor gefunden, Gott hat mir den an die Seite gestellt und habe durch ihn all diese ganzen Dinge, die hatte er schon, alles schon vorbereitet. Er beschäftigt sich seit Jahren mit diesen Themen und kennt, hat ein fundiertes Wissen. Und da habe ich gesehen, Mensch, ey, der sagt ja das Gleiche, also bin ich doch nicht so verkehrt, oder? Und so habe ich viele Menschen um mich herum jetzt schon getroffen, die genau das Gleiche sagen, was ich heute jetzt sage. Das kommt jetzt nicht einfach nur, weil ich jetzt Lust habe, das zu sagen, sondern das ist ein fundiertes Wissen. Und das ist eben eins, dass es nicht möglich ist, über den Überbau von asiatischen Philosophien und hinter Hahnemann und vielen stecken diese asiatischen, fernöstlichen Philosophien, kann ich nicht einfach sagen, so, ich benutzt die einfach, aber das andere interessiert mich nicht. Aber das ist dem Satan doch egal. Und das müssen wir verstehen. Da sind halt andere Gesetze, die da einfach herrschen. Gehen wir aufs Zweite. Was war das? Ich habe jetzt die Liste gerade nicht. Eben. Nein, es handelt sich nicht um einen Überbau, sondern um ein philosophisches und religiöses Fundament, das integraler Bestandteil der Gesamtkonzeptes ist und das nicht getrennt werden kann. Der Versuch, die Behandlungsmethoden von deren Wurzeln abzuschneiden, scheitert, da letzterer trotzdem existent bleibt. Und das andere, was, das war jetzt, glaube ich, bei wo man über diese homöopathischen Mittel beten kann, was war das? Um Homöopathie, glaube ich, war das drin. Ich höre viele Fragen, wo es heißt, genau, ob ich kann doch über die Globulis beten und leg das Blut Jesus drauf und dann ist das in Ordnung, dann kann ich sie schlucken. Und die Antwort, die habe ich wirklich selber auch immer gesagt, ich kann über den Satan so lange beten, wie ich will, der wird nicht mehr heilig. Und ich habe die Antwort auch hier beim Rolf gefunden oder beim Herr Kropf, dem das auch als zugrunde liegt. Ich kann über, lese es einfach auch nochmal, dass es drauf ist. Nein, das wäre eine Selbsttäuschung. Okkulte Mächte können nicht durch Gebet umgewandelt werden. Ich bin überzeugt, dass wir Erkenntnis durch den Heiligen Geist brauchen. Gott möchte, dass wir uns im Gehorsam von derartigen Einflüssen im Namen Jesu lösen und uns auch davon distanzieren. Aber wir Menschen, das wissen wir ja, wie bei Adam und Eva. Das ist doch genau das Gleiche. Die Schlange sagt, wenn du diesen Apfel oder diese Frucht isst, dann wirst du wie Gott, dann kriegst du mehr Einblick, oder? Ja, das ist doch genau das Gleiche. Und dann kommt die Gegenfrage, ja, sollte denn Gott wirklich gesagt haben? Ja? Und da müssen wir einfach wirklich vorsichtig sein. Und darum ist es wichtig, dass ich weiß, was sind für Wurzeln, und das haben wir heute Morgen einfach auf, also habe ich versucht, euch klarzumachen, dass all diese ganzen Wurzeln, wo ich prüfen kann, ich denke, ich wiederhole es nochmal, dass, gehen wir noch in dieses, in die erste, in die zweite, ich glaube, das war dieses warum habe ich denn die Unterlage nicht gerade da? Aha, das da, hast du schon? Ja, da, genau. Dass wir wissen müssen und die Fähigkeit haben müssen als Christen, wie kann ich das prüfen? Was kommt, was ist okkult und was ist esoterisch? Und es gibt eine ganz klare Prüfungsmethode, Ursprung Hinduismus, Buddhismus und Taoismus. Genau, gerade das nächste Mal. Und da sehen wir schon mal einmal aufgelistet, was ist, wo sind die Wurzeln? Taoismus gehört die linke Seite, alles dazu, Hinduismus. Das ganze New Age-Denken, das ganze Denken von Reinkarnation und Karma und dann das nächste nochmal. Ja, Buddhismus. Aus diesen drei Religionen und Philosophien, da entsteht oder ist die ganze esoterische und okkulte und alternative Medizin entstanden. Da ist der Ursprung. Und das hat nichts mit dem in der Bibel zu tun. Das hat nichts mit Jesus Christus zu tun. Denn, gehen wir mal noch in den Taoismus, ich wiederhole es einfach nochmal, weil ich denke, es ist wichtig für die, wo heute Morgen nicht da waren, und dass wir es nochmal hören, weil das ist das, was ich gesagt habe, wir müssen als Christen ja auch argumentieren können. Wenn ich manchen Menschen nur fromm und heilig die Bibelverse um die Ohren haue, das funktioniert nicht immer. Weil ein Esoteriker kennt sich gut aus, das kann ich euch sagen. Da müsst ihr fit sein, um da argumentieren zu können. Das ist so das Grundding, wo das anfing. Laozi und Konfuzius haben erkannt, dass es das Böse und das Gute gibt auf dieser Welt. Ja, diese beiden Einflüsse, diese beiden Mächte. Und wir haben nur diese beiden Mächte, Gut und Böse. Und sie haben aber sich so selbst, eigentlich diese Selbsttäuschung, die dann einfach wirklich zu Lehre wurde, zu Philosophien, diese Yin-Yang-Lehre oder Energie, Qi und Meridian-Lehre erfunden, dass Gut und Böse sich zusammen in eins zusammenfinden. Ja, ein Esoteriker glaubt auch alles, es gibt kein Böse in dem Sinn, sondern das hebt sich irgendwann auf. Das ist aber nicht so. Ja, das wissen wir. Okay, geh ich mal gerade weiter. Nochmal. Genau. Der Taoismus kennt nichts Absolutes. Das ist die Lehre des Taoismus. Und wir haben ganz klar die Gegenaussage in der Bibel von Jesus Christus, die natürlich für viele ein Affront ist. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg und ich bin das Leben, sagt Jesus. Und wenn ich, je nachdem, ich habe da oft Diskussionen, da gehen die Leute gerade in die Luft, wenn ich nur diesen Vers schon zitiere. Ja, ich kann mit vielen über Gott diskutieren, gar kein Thema. Aber sobald ich den Namen Jesus ins Spiel bringe, da scheiden sich die Geister. Da wird's spannend. Ja, da wird's dann wirklich interessant. Und eben das Taoismus und die Yin-Yang-Lehre, wo jetzt auch Hahnemann und Rudolf Steiner davon beeinflusst waren und viele andere auch ein Feldenkreis. Ich habe vorher das Wort gerade gehört. Feldenkreis war auch mit diesen Lehren bekannt und war davon überzeugt und hat diesen Geist in seine wunderbare Körperarbeit hineinfließen lassen. Ist schade darum, die Körperübungen sind super. Und Gut und Böse haben dieselbe Quelle. Und da haben wir die Bibelstelle, machen wir zwei weiter. Genau, Gott ist Licht. Und keinerlei Finsternis ist in ihm. Das ist genau das Gegenteil von dem Yin-Yang-Zeichen. Und das ist nun mal die Wahrheit. Ich meine, wenn ich natürlich Menschen habe, die sagen, ja, die Bibel, das existiert ja nicht und das ist ein Buch, das haben Menschen geschrieben und so weiter und so fort, dann muss ich sagen, okay, gut, dann lassen wir die Diskussion. Da habe ich auch lernen dürfen, zu spüren, wo ist eine Diskussion einfach nicht mehr dran. Und ich nehme mich auch heraus zu sagen, ja, ich habe diesen Auftrag von Gott, und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber es ist halt leider so, es werden nicht alle gerettet. Das müssen wir auch wissen. Aber trotzdem müssen wir uns aufmachen und die Wahrheit verkünden. Also Gott verbindet sich nie mehr mit der Finsternis. Weil sonst, wie ich heute Morgen gesagt habe, wäre sein Tod am Kreuz eine Farce.
Gut. Gut, noch irgendeine Frage? Eine Frage noch.
Eine noch, genau.
Okay. Irgendeine Frage noch? Wenn nicht, ich denke, dann betest du und schließt ab.
Okay, ja. Ja, ich hoffe auch, dass ich wirklich, dass es rüberkam, was ich euch einfach sagen wollte, diese Unterscheidungsmöglichkeit, die ihr einfach habt durch diese Information. Und nehmt bitte das Buch mit, nehmt diese Listen mit und Sachen und macht euch wirklich schlau. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, Herr, und ich möchte Danke sagen für dieses Buch, das du uns in die Hand gegeben hast, als Werkzeug, als Hilfsmittel, als Gebrauchsanweisung für unser Leben, Herr. Und ich danke dir, dass du immer noch heute durch dieses Buch redest zu uns, dass du immer noch heute ein Gott bist, der erfahrbar ist, der zu uns spricht und der wirkt in unserem Leben. Ich habe das, was ich heute erzählt habe, was ich erlebt habe, das ist Wahrheit und das habe ich erlebt, das habe ich nicht erfunden. Und das ist ein Zeugnis dafür, Jesus, dass du lebst. Und dafür danke ich dir, Herr, dass wir Zeuge sein dürfen für dich, Herr, dass du jeden Einzelnen, den du rausrufst aus der Finsternis, dass du jeden Einzelnen dazu gebrauchen möchtest, das Reich Gottes auf dieser Erde zu bauen. Und ich danke dir jetzt, Vater im Himmel, für diesen Abend. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und Jesus, du kennst jeden Einzelnen. Ich kann niemanden verändern. Du kennst das Herz von jedem Einzelnen. Und ich bitte dich einfach, Jesus, dass du jetzt durch die Reihen gehst und einfach auch zu jedem sprichst, was notwendig ist. Zu jedem von uns sprichst du, wir sind alle noch auf dem Weg. Und ich glaube, es kann keiner von sich selber reden, dass er schon vollkommen ist und schon alles weiß und schon alles getan hat. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jeden Einzelnen jetzt anrührst und einfach mit ihm sprichst. Da, wo er steht. Das, was er braucht. Du weißt es. Du bist unser Vater. Und du kannst es auch viel besser rüberbringen, wie wir Menschen oder wie ich. Du machst es liebevoll, in Liebe und mit einer unendlichen Weisheit. Und da danke ich, Herr, dass du jetzt wirkst an jedem Einzelnen, Herr. Du kannst die Fragen beantworten, die wir alle haben. Du hast es bei mir gemacht und du bist immer noch die beste Adresse, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du bereit bist, auch immer wieder zu vergeben. Egal, was wir tun. Egal, wie schwer unsere Vergehen sind und unseren Mist immer gebaut haben. Du hast Gnade, du hast Barmherzigkeit. Und es ist wunderbar, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir immer zu dir kommen können, Herr. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen das ganz bewusst machst wieder. Wie groß deine Liebe und deine Güte ist für jeden einzelnen Menschen. Ich danke dir, Vater. In Jesu Namen. Amen.
Angelika, vielen Dank. Du hast uns einen kleinen Umriss gegeben oder Aufriss gegeben, was New Age, Esoterik und etc. ist. Und da gibt's noch sehr viel. Da könnte man nochmals 10-mal so viel dranhängen, was soll Gang und Gäbe ist. Aber wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und wir sollen recht frei sein. Und da gibt es so viel. So, wir danken dir. Wir werden noch ein Chorus singen. Zuerst mal geben wir einen Applaus und sagen dir Danke und Jesus Danke. So ist es. So, wir stehen auf und wir singen einen Chorus und nehmen